Ein vorbildlicher Förster, Dietrich Mehl. Veröffentlicht von Franz Josef Adrian am 1. November 2019 auf der Webseite franzjosefadrian.com. Welcher Förster macht gute, vorbildliche Arbeit? Wenn man mich das vor 2 Jahren gefragt hätte, wären mir folgende Namen eingefallen: Georg Sperber, aber der ist ja schon pensioniert. Lutz Faeser, auch pensioniert. Martin Levin, auch pensioniert. Georg Meister, schon ganz lange pensioniert. Knut Sturm, Gott sei Dank, der ist noch nicht pensioniert. Und natürlich Peter Wohlleben, aber der zeigt einem immer nur seinen Ruheforst und da macht er ja nichts. Wer sonst? Mir wäre niemand mehr eingefallen. Schlechte Förster? Ja, da hätte ich seitenlange Listen erstellen können. Aber gute Förster? Mittlerweile kenne ich mehrere und ich habe auch schon über sie geschrieben. Ottmar Heise, Ulrich Merkner und Roland Wirz. Heute kommt einer hinzu. Dietrich Mehl. Ich habe ihn in seiner Oberförsterei Reiersdorf besucht und daraus ist der längste Artikel dieses Jahres geworden. Er trägt den Titel Naturnahe Waldwirtschaft in der Oberförsterei Reiersdorf. Es folgt der Artikel Naturnahe Waldwirtschaft in der Oberförsterei Reiersdorf. Kopfzeile: Es ist der Natur um uns schlechthin unmöglich zu leben und zu überleben, wenn wir sie so traktieren und so wenig alleine ihr Werk tun lassen. Das Zitat stammt von Meister Eckhart und er hat gelebt von 1260 bis 1328. Einleitung. Den Namen Dietrich Mehl hatte ich noch nie gehört. Sein Name fiel in ein Telefongespräch mit Susanne Winter. Es ging um ihr Praxishandbuch Naturschutz im Buchenwald und ich wollte wissen, ob es denn einen Förster gäbe, der mit diesem Handbuch arbeiten würde. Sie nannte Dietrich Mehl. Mehl leitet die Landeswald-Oberförsterei Reiersdorf. Die Försterei gehört zum Landesbetrieb Forst Brandenburg. Ich rief ihn an. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und er war sofort bereit, sich mit mir zu treffen. Im Mai 2019 führte er mich dann kreuz und quer durch die Oberförsterei. Unter Insidern ist Mehl kein Unbekannter. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft in Brandenburg und Träger der NABU-Waldmedaille 2016. Auf der Tagung Alte Buchenwälder war er der Experte für naturnahe Waldwirtschaft. Mein Artikel ist ähnlich gegliedert wie der Vortrag, den er dort gehalten hat. Erstens Lage der Landeswald-Oberförsterei Reiersdorf. Zweitens Zahlen zur Oberförsterei Reiersdorf. Drittens Grundsätze der naturnahen Waldbewirtschaftung. Viertens Ergebnisse der naturnahen Waldbewirtschaftung. Fünftens das Marteloskop Hessenhagen. Und sechstens Schluss. Danksagung: Ich möchte mich bei Herrn Mehl bedanken für die Exkursion durch das Revier Steglitz. Wir trafen uns in der Nähe der A11, Abfahrt Pfingstberg, und Mehl führte mich einen Nachmittag lang durch das Revier. Und auch meine Frau bedankt sich, nämlich für den Tipp mit dem Sabinensee, den sie währenddessen besuchte. Hinweis: Mein Artikel beruht im Wesentlichen auf 5 Quellen. Erstens dem Vortrag Naturschutzorientierte Waldbewirtschaftung in der Praxis – Möglichkeiten und Grenzen, den Mehl gehalten hat bei den Hamburger Gesprächen für Naturschutz im Jahr 2017. Und veranstaltet wurde das von der Umweltstiftung Michael Otto. Meine zweite Quelle ist der Vortrag Naturnähe im Wirtschaftswald, gehalten 2019 auf der Tagung Alte Buchenwälder, veranstaltet vom Nationalpark Hainich und dem Verlag Natur und Text. Dritte Quelle, die Kurzinformation des Landesforstbetriebs über die Landeswaldoberförsterei für Exkursionen und das Revier Stegelitz. Viertens, der Exkursionsführer, das Martelloskop Hessenhagen. Und fünftens und letztens, den Informationen von Herrn Mehl bei der Exkursion im Mai 2019. Erstes Kapitel: Lage der Landeswaldoberförsterei Reiersdorf. Die Oberförsterei Reiersdorf liegt ca. 80 Kilometer nördlich von Berlin. Sie gehört zum Land Brandenburg und den Landkreisen Uckermark, Barnim und Oberhavel. In der Nähe liegen die Städte Prenzlau, Templin, Zedenick und Großschönebeck. Um den Wald herum liegt die reich gegliederte Landschaft der südlichen Uckermark. Sie hat sehr gute Böden und ist sehr klein strukturiert mit vielen Feldsöllen. Nachts veranstalten hier die Rotbauchunken ein großes Gequake. In dem Gebiet liegen kleinere und auch größere Biolandwirtschaftsbetriebe, wie zum Beispiel das Gut Temmen. Prominentes Beispiel ist der Ökohof Brodowin mit einem Lieferservice bis nach Berlin. Man kann hier 3 Tage lang durch den Wald laufen und trifft keine Menschenseele. Wanderer sind ungewöhnlich in der Uckermark. Die EU spricht von einem menschenleeren Gebiet, weil die Bevölkerungsdichte so gering ist. Zweites Kapitel: Zahlen zur Landeswaldoberförsterei Reiersdorf. Die Oberförsterei verfügt über 21.832 Hektar Holzboden und 3.260 Hektar Wasser, Moore und Wiesen. Der Name Landeswaldoberförsterei sagt es schon, es handelt sich nicht um Privat, sondern um Landeswald. Charakteristisch sind unter anderem ein sehr bewegtes Relief, sehr gute Standorte und ein sehr hoher Anteil an sehr starken Buchen, über 80 cm Brusthöhendurchmesser, der sich durchaus messen lassen kann mit so manchem Nationalpark. Jetzt kommen die Zahlen. Es gibt 74% Flächenanteil Nadelholz. Die Zahlen beziehen sich immer auf den Oberstand, also auf die oberste Schicht der Bäume. 66% der Oberförsterei sind mit Kiefern bedeckt. Die haben ein Durchschnittsalter von 77 Jahren und der Durchschnittsvorrat beträgt 270 Erntefestmeter pro Hektar. 8% sind sonstige Nadelbaumarten, also zum Beispiel Fichte, Lärche und Douglasie. Also nochmal, 66% Kiefer, 8% sonstige Nadelbaumarten macht zusammen 74% Nadelholz. Der Rest von 26% ist Laubholz, 8% Buche, 6% Eiche und 12% sonstige Laubbaumarten. Also 12 plus 6 plus 8 macht zusammen 26% Laubholz. Die Buche hat ein Durchschnittsalter von 121 Jahren und einen Durchschnittsvorrat von 427 Erntefestmeter pro Hektar. Über alle Schichten hat die Buche sogar schon einen Anteil von 23%, das heißt, sie ist die Verjüngungsbaumart. Zu den 6% Eiche gibt es zu sagen, sie haben ein Durchschnittsalter von 95 Jahren, die Eichen, und der Durchschnittsvorrat beträgt 230 Erntefestmeter pro Hektar. Die sonstigen Laubbaumarten bedecken, wie gesagt, 12% der Oberförsterei und bestehen aus Erle, Birke, Hainbuche und Esche zum großen Teil. Der Zuwachs beträgt, und jetzt geht es um den Durchschnitt aller Baumarten, der Zuwachs beträgt also 7,1 Erntefestmeter pro Hektar. Insgesamt macht das 155.700 Erntefestmeter, die pro Jahr zuwachsen in der gesamten Landeswaldoberförsterei. Von den 7,1 Erntefestmetern werden 4,5 Erntefestmeter ungefähr geerntet. Das sind auf den ganzen Betrieb umgerechnet 90.000 Erntefestmeter. Davon sind 3.300 Erntefestmeter Brennholz. Der Vorrat, wieder jetzt auf den gesamten Betrieb berechnet, beträgt 289 Erntefestmeter, das sind 342 Vorratsfestmeter pro Hektar. Die Größe der einzelnen Reviere der Landeswaldoberförsterei beträgt ungefähr 1500 Hektar. Die Landeswaldoberförsterei hat eine hohe Dichte von Schutzgebieten. Da sind zu nennen 6260 Hektar in verschiedenen FFH-Gebieten, rund 15.000 Hektar im Biosphärenreservat Schorfheide-Schorin, davon 5.500 Hektar Naturschutzgebiete, Schutzzone 2, und 1.500 Hektar Totalreservate, Schutzzone 1. 2.300 Hektar der Landeswaldoberförsterei sind Stilllegungsflächen. Da findet also keine Holzernte mehr statt. Davon sind 1500 Hektar, wie eben gesagt, in der Kernzone des Biosphärenreservats, die Schutzzone 1. Und das sind sie seit 1990, nämlich seit dem Inkrafttreten der Schutzgebietsverordnung. 800 Hektar wurden aus eigenem Antrieb aus der Nutzung genommen, in Abstimmung mit der Forsteinrichtung und der Betriebsleitung. Die Gründe für die Stilllegung waren wertvolle Waldstrukturen, viele Habitatbäume, Erlenmoor und Bruchwälder, technisch zu schwierig, große Bodenschäden möglich, auch in der Vergangenheit nicht genutzt. Die Folge? Die Oberförsterei liegt über der 10%-Marke, die stillgelegt werden sollen, des FSC. Schon seit 2001 sind große Teile FSC zertifiziert, was ein relativ langer Zeitraum ist, wenn man es vergleicht mit anderen Forstbetrieben. Mit dem faulen Ort liegt ein Wald innerhalb der Oberförsterei, der in Deutschland unter Naturschützern Kultstatus genießt. Es folgt nun das dritte Kapitel, Grundsätze der Waldbewirtschaftung. Dauerwaldartige Bewirtschaftung. Alle Wälder werden aus Altersklassenstrukturen abgeholt. Glücklicherweise hat es hier nie Großschirmschlag gegeben. Beim Einstieg in die Bewirtschaftung waren es sehr dicht geschlossene, sehr homogene Buchen-Altbestände, die alle 120 und zum Teil sogar bis zu 180 Jahren alt waren. Ziel ist eine kleinflächige Heterogenität des Bestandsaufbaus, das heißt ein kleinteiliges Mosaik aller Waldentwicklungsphasen. Sehr dunkle Partien wechseln mit etwas helleren Partien ab. Ein kleinteiliges Spiel mit Licht und Schatten soll entstehen. Plänterwaldstrukturen ergeben sich allerdings erst in einem ganz langen Zeithorizont. Hohe Vorräte jenseits von 500 Festmetern pro Hektar werden angestrebt. Grund ist auch der Zusammenhang zwischen der Temperatur im Wald und der Vorratshöhe, in Klammern Pierre Ibisch. Das Waldinnenklima puffert und minimiert Temperaturextreme. Selbst bei einem Bestockungsgrad von 0,4, das ist fast ein Kahlschlag, werden noch Unterschiede von 4 bis 5 Grad Celsius zwischen Temperaturen im Wald und außerhalb des Waldes gemessen. Bei Vollbestockung sind es sogar 8 bis 10 Grad. Mischbestände. Es gibt im Wald auch schon jetzt schöne Mischbestände mit guten Qualitäten in allen Baumarten. So zum Beispiel mit vielen hervorragenden Linden mit enorm guten Qualitäten. Auch Bergahorn und sehr gute Eichen, die lange Zeit nicht bewirtschaftet wurden und deshalb sehr dicht gestanden haben, weshalb ihre Durchmesser nicht so groß sind. Auf meine Frage, was man denn mit Lindenholz mache, antwortet Mehl, das wissen wir noch nicht. Was haben wir schon für eine Ahnung, was in 50 Jahren ist? Viele Verwendungszwecke wurden vergessen, zum Beispiel für Werkzeuge. Heute geht das ja alles in diesem Mainstream unter, kleinschneiden, schnitzeln und wieder zusammenkleben. Wenn man mal überlegt, die Esche ist fast komplett ausgefallen. Vielleicht gibt es ja Baumarten, die diese Lücken füllen. Wir wissen das noch gar nicht. Wir halten die Linden einfach mal vor. Wenn sie da sind, sollen sie mit im System bleiben. Naturverjüngung. Verjüngung passiert grundsätzlich unter dem Schirm des Altbestands. Es werden keine gesellschaftsfremden Baumarten eingebracht. Erhalten werden dagegen naturnahe Mischbaumarten. Manchmal werden Elsbeeren gepflanzt. Die Mutterbäume vor Ort werden beerntet, wenn sie Frucht tragen, in der Baumschule ausgesät und wieder an einen geeigneten Platz gepflanzt. Verhindert werden soll, dass die Flächen extra für diese Lichtbaumart mit großem Aufwand künstlich freigestellt werden müssen. Die Elsbeere liefert hochwertvolles Holz. Douglasien werden nicht gepflanzt. Insgesamt gibt es 1,5% Douglasie. Vielleicht wird das Anwachsen bis auf 3% auf der Gesamtfläche. Außerhalb des Biosphärenreservats wächst sie auf kleinen Flächen. Waldumbau. Alle Nadelwälder befinden sich in der Umwandlung in Mischwälder. Rein buchmäßig werden über 100 Hektar pro Jahr umgewandelt, das heißt, Buchen und Eichen werden unter Kiefer gepflanzt oder ausgesät. Der Großteil geschieht aber über Naturverjüngung, vor allem Birke, Eberesche, Heereichen, das heißt Eichen, die vom Eichelheer verbreitet werden. Knapp 50% sind auch schon zwei- oder mehrschichtige Bestände. Die Oberförsterei ist also auf dem Weg eines sehr großflächigen Waldumbaus. Das Problem des Fichten- und Kiefernsterbens ist, dass es zu schnell geht. Die Oberförsterei ist ja dabei, diese Flächen sukzessive umzuwandeln. Mehl zeigt mir einen Bestand mit jungen Kiefern, vielleicht 40 Jahre. Die Kiefer hat noch Leben vor sich. Es wird Zuwachs geben, allerdings von schlechter Qualität. Da könnte man jetzt sagen, dass man sich dann auch schneller von ihr verabschieden kann. Aber diese Bäume haben Funktionen. Mehl will diese Flächen relativ lange nutzen, um auch immer diesen Schirm zu haben. Denn unten am Waldboden passiert ja etwas. Da ist nicht nur Brombeere, sondern auch Naturverjüngung. Die ist zum Teil verbissen, da muss man jagdlich etwas tun. Aber die Verjüngung ist schon da. Wenn man hier in 20 Jahren hinkommt, ist die 60-jährige Kiefer schon längst mit Laubholz angereichert. Man muss bei diesen Dingen manchmal auch ein bisschen Geduld haben. Dafür plädiert Mehl auch bei allen FFH-Managementplänen, die ihm vorgelegt worden sind. Da standen dann oft so Dinge drin wie zum Beispiel Entnahme des Douglasienhorstes. Da hat er gesagt, nein, wir entnehmen nicht. Erstens machen wir prinzipiell keine Kahlschläge und zweitens, mit Geduld geht das alles viel sanfter, viel naturangepasster. Und dann wächst das auch organischer, als wenn er das im klassischen Verfahren mit großer Eingriffsstärke mit Gewalt macht. Die Buchenverjüngung macht der Herr. Die Hainbuche fliegt schon etwas weiter und sukzessive wandelt sich das auch von Natur aus um. Rolle der Kiefer. Auf sehr sandigen und nährstoffärmeren Böden hat die Kiefer eine gewisse Bedeutung, aber nicht in Reinkultur. Zukünftig wird sie im Mischwald eine Rolle haben. 2012 gab es noch 8000 Hektar reine einschichtige Kiefernbestände, die in großen Schritten abschmelzen. Kiefer bringt Geld. Nadelholz bringt Geld. Einerseits wächst sie schnell und sie liefert einfach zu sortierende Qualitäten. So wächst sie zum Beispiel immer gerade. Andererseits birgt sie große Risiken. Kalamitäten, Brände. Und wirkt negativ zurück auf die Bodenqualität, Bodenversauerung. Die Buche hat ein besseres Wasserregime. Das Wasser läuft am glatten Stamm schnell herunter, tropft an glatten Blättern schnell ab. So kommt viel Wasser im Boden an. Die Kiefer fängt viel mehr ab und es verdunstet von den Nadeln aus, sodass es nicht für den Boden wirksam wird. Also verschlechtert sich der Wasserhaushalt der Landschaft und das ist in Brandenburg ein großes Problem. Das Land hat ein Wasserdefizit. Es ist zwar gewässerreich, aber wasserarm. Es hat zwar viele Moore und Seen, aber relativ niedrige Niederschlagsmengen, 500 bis 600 Millimeter. Zum Vergleich Baden-Baden 1400 Millimeter. Der negative Effekt der Kiefer ist schlecht in Geld zu messen. Man kann nicht sagen, das macht in Euro so und so viel. Auch sind es langfristige Prozesse, die auch schwer zu erfassen sind. Beim Anblick von ein paar alten Kiefern im Buchenwald fällt Mehl noch etwas ein. Man muss immer aufpassen bei der ganzen Diskussion um Baumarten oder auch um Strukturen und so weiter, dass es nicht in Ideologie endet. Man könnte ja jetzt auch sagen, was haben denn diese Kiefern denn hier noch verloren? Ab damit, die gehören doch nicht in den Buchenwald. Auf lange Sicht werden die auch nicht mehr da sein. Aber jetzt im Moment reichern sie dieses System auch ein bisschen an. Und in dieser Dichte wirken sie auch nicht mehr negativ. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass solche Mischbestandssituationen durch die unterschiedliche Durchwurzelung dazu führen, dass durch eine gewisse Kiefernbeimischung das Wasseraufnahmevermögen von Buchen verbessert wird. Also auch da wissen wir noch gar nicht alle Dinge, die wichtig sind. Altbäume. Ziel sind mindestens 5 Alt- bzw. Biotopbäume pro Hektar. Es gibt das Methusalem II-Programm der Landesforsten. Die Altbäume wurden entweder mit Plakette oder dem Buchstaben M markiert und dauerhaft aus der Nutzung genommen. In der Landeswaldoberförsterei gibt es aber immer sehr viel mehr Altbäume, als mit den Konzepten ausgewiesen ist. Der Grund ist zum einen der ohnehin geringe ökonomische Wert, zum anderen haben sie wichtige Mikrohabitate. Totholz. Mehl integriert Naturwaldelemente in den Wirtschaftswald. Totholz spielt eine große Rolle. Ziel sind mindestens 20 Kubikmeter pro Hektar in über 100 Jahre alten Laub- und Mischwäldern und 40 Kubikmeter pro Hektar in Naturschutzgebieten. Es gibt ein Alt- und Totholzkonzept mit verbindlichen Regeln. Bäume, die aus natürlichen Gründen umfallen, zum Beispiel nach Blitzeinschlag oder Sturm, verbleiben grundsätzlich im Bestand. Nur Teile des Kronholzes werden aufgearbeitet, der Großteil bleibt liegen. Das ist für Mehl keine reine Naturschutzleistung, sondern er verfolgt damit auch ein waldbauliches, ein forstliches Interesse. Es geht unter anderem um Nährstoffnachhaltigkeit. Die Nährstoffe gehen nicht in den Ofen, sondern bleiben im Wald. Und es geht um den dämpfenden Effekt von Totholz auf das Waldinnenklima. Wälder mit Totholz sind im Sommer kühler. Wie viel das wert ist, kann man heute noch gar nicht sagen. Um wie viel besser wächst so ein Baum, wenn viel Totholz im Wald ist? Das kann man erst in 100 Jahren ausrechnen, und das macht es dann auch so kompliziert, Akzeptanz für diese Dinge zu finden. Über Mikrohabitate, Mehl spricht auch von Sonderstrukturen, hat die Landeswaldoberförsterei sehr viel von Experten gelernt. Mehl nennt Susanne Winter, Georg Möller und Jörg Müller. Spechthöhlen zu erhalten, das ist für viele Förster ja eine Selbstverständlichkeit. Auch Höhlenbäume werden erhalten. Aber es gibt viele andere besondere Strukturen, Strukturen, die klein und unscheinbar, aber auch wichtig sind. Rindenrauigkeit, Risse und Spalten, Ersatzkronenbäume, Kronenbruchbäume, Zunderschwammbäume, Zwieselausbrüche, erdnahe Mulmhöhlen und. Das erste Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, siehe das nächste Kapitel weiter unten, sprach anstatt von Mikrohabitaten noch von Naturwald und Sonderstrukturen. Es empfahl, folgende Richtwerte anzustreben: mindestens 4 von 11 Naturwaldstrukturen pro Hektar und mindestens 10 der 20 Sonderstrukturen pro 10 Hektar. Bei Mehl gilt das grundsätzliche Prinzip: Bäume mit Mikrohabitaten, die im Minimum vorhanden sind, werden nicht gefällt. Sonst würden diese Mikrohabitate ja gänzlich verschwinden und die Habitatkontinuität ginge verloren. Aber Bäume mit Mikrohabitaten, von denen ganz viele da sind, die dürfen entnommen werden. Einzelbaumnutzung. Ziel ist es, wertvolles Buchenholz zu erzeugen. Die Vermarktung geschieht ausschließlich in der Region. Die Mindestzielstärke ist 75 cm Brusthöhendurchmesser. Mindestens. Es wird nicht schon ab 65 cm abgesägt und immer erst nach der Verjüngung. Die Eingriffsstärke ist sehr gering, rund 30 Festmeter pro Hektar alle 5 Jahre. Sie erfolgt also regelmäßig, aber mit geringen Mengen. Es ist ein großer Unterschied, ob man 30 Festmeter nimmt oder 100. Da sieht der Wald einfach ganz anders aus. Z-Bäume. Mehl fährt mit mir zu einem der meistbesuchten Orte im Wald. Es ist dieser Bestand, den er immer am Anfang seiner Exkursionen aufsucht. Hier standen einmal alte Buchen. Die hat dann ein Sommersturm Mitte der 80er Jahre noch zu DDR-Zeiten umgeworfen. Die Buchen wurden genutzt. Am Boden erkennt man noch die Löcher der aufgeklappten Wurzelteller. Es geht aber nicht um Windwürfe. Es geht um etwas anderes. Dieser Bestand ist nämlich ein typisches Bild für Quadratkilometer große Flächen in Deutschland heute. Buchen-Stangenholz. Für gewöhnlich das Ergebnis von Großschirmschlag. Hier erklärt Mehl, wie er mit solchen homogenen Forstflächen umgeht, und er meint, dass man so wie er auch damit umgehen sollte. Was die Grundsätze seiner Waldwirtschaft sind, das ist bei alten Buchen einfach zu erklären. Na klar, lassen wir den Spechtbaum stehen und wir machen auch ein bisschen Totholz. Beim Anblick von Buchenstangenhölzern kommt aber dann immer der Vorwurf der Naturschützer: Spechtbaum, Totholz, naja, alles gut und schön. Aber jetzt kommt ihr mit diesem Z-Baum-Konzept und dann wird hier alles ausgeräumt. Und dann kümmert ihr euch nur noch um die Z-Bäume. Für Mehl ist es natürlich ein legitimer Anspruch, solche Bäume zu produzieren. Aber trotzdem ist es für ihn wichtig und auch entscheidend, schon jetzt in dem frühen Stadium an andere Dinge zu denken. Er denkt zum Beispiel immer an Mischbaumarten: Hainbuche, Birke, Bergahorn. Immer dann, wenn eine Mischbaumart im Minimum da ist, wird daneben kein Z-Baum ausgesucht. Er will sich nicht in die Zwangslage bringen, den Mischbaum dann irgendwann entfernen zu müssen, um an dem Z-Baum wirklich auch konsequent zu arbeiten. Der Z-Baum, der soll hochwertvolles Holz produzieren. Im Prinzip verfolgt Mehl da die QD-Strategie, qualifizieren und dimensionieren. Aber mit einem großen Unterschied. Ganz wenige Z-Bäume. Ganz streng aussuchen. In der Oberförsterei steht fest, es wird überhaupt erst alle 16 Meter angefangen, nach einem Z-Baum zu suchen. Und wenn da keiner ist, wird auch keiner, der zweifelhaft ist, zu einem gemacht, sondern dann geht der Förster so lange, bis er einen hat. Das führt dazu, dass auf dieser konkreten Fläche nur 15 Z-Bäume auf dem Hektar da sind. Das ist sehr wenig, aber auf dieser Fläche ist es eben so. Und es schafft Freiräume für alle anderen Dinge, zum Beispiel Mischbaumarten. Und für Bäume, die eher schlecht sind, denn die werden stehen gelassen. Das sind dann die Biotopbaumanwärter. Im Prinzip ist das übrigens eine ähnliche Denkweise wie bei Uli Merkner, den Mehl gut kennt. Die Biotopbaumanwärter sind nicht markiert. Die muss man im Kopf haben. Wenn die Förster alles markieren würden, dann hätten wir einen bunten Wald. Einzige Ausnahme, der rote Strich für Bäume, die die Waldarbeiter fällen sollen. Und die dürfen nur abschneiden, was einen roten Strich hat. Die Biotopbaumanwärter sind Bäume, die relativ schnell Mikrohabitate ausbilden werden. Sie haben zum Beispiel starke Äste unten am Stamm. Die werden abtrocknen, ausbrechen und so schon die erste kleine Höhle machen. Das führt dann zu einer Habitatkontinuität. Mikrohabitate wie die kleine Höhle wachsen ständig nach. So kann Mehl es sich auch leisten, mal einen Baum mit Mikrohabitaten wegzunehmen. Denn er weiß, da kommen immer wieder welche nach. Das Ziel ist es also, an den einzelnen Z-Bäumen konzentriert zu arbeiten, den Rest aber in Ruhe zu lassen. Wenn aber alle 5 Meter ein Z-Baum steht, weil man am Ende 100 haben will, dann ist der Rest leer. Dann sind nur noch die Z-Bäume da und wachsen vor sich hin. Und am Ende stehen die sich auch noch selber im Weg, weil sie viel zu dicht stehen. Wenn es in der Oberförsterei mal 20 sind, dann sind es eben mal 20. Aber nie sind es 100 oder 80. So viele können es nie werden, weil die Ansprüche an Z-Bäume hoch sind. Wenn man sich stur an Vorgaben von zum Beispiel 100 Z-Bäumen pro Hektar hält, dann schematisiert und homogenisiert man diese Waldflächen. Am Ende bleibt es wieder ein Altersklassenwald, wieder ein hochanfälliges System. Dabei ist das offizielle Ziel in den Hochglanzbroschüren doch, aus Altersklassenstrukturen auszubrechen, Dauerwaldstrukturen, stufig, gemischt aufgebaute Wälder. Außerdem kommen im Altersklassenwald die ökologischen Aspekte zu kurz. Wenn man aber ökologische Dinge berücksichtigen will, dann muss man denen auch Raum und Fläche geben. Der Förster muss bei der Bewirtschaftung immer im Hinterkopf haben, welche ökologischen Folgen hat ein Eingriff. Bodenschonende Holzernte. Es gibt ein dauerhaftes Rückegassennetz mit einem Gassenabstand von 40 Meter und mehr. Ein großes Problem sind die fehlenden Winter. Ohne Frost sind die Lehmböden empfindlich und das Rücken ist schwierig, vor allem wenn sie auch noch durchnässt sind. Dann ist es nicht ganz einfach, Holz zu rücken. Technische Hilfsmittel wie Ketten sind dann eine Hilfe. Auch werden dann die Maschinen nicht voll beladen. Die Nutzbarkeit der Gassen muss auf Dauer sichergestellt sein. Im Zweifel erfolgt ein Stopp des Rückens. Da Wirtschaftsruhe von März bis Juli gilt, ist eine mögliche Folge des Stopps: Das Holz liegt den Sommer über und ist dann entwertet. Politischer Rückhalt für diese Folge der Bodenschonung wäre schön. Ein Teil der Rückeleistung geschieht mit Pferden, zum Beispiel im Kiefernforst. Im Umfeld der Oberförsterei gibt es eine Unternehmerschaft, die Pferde vorhält. Das ist nur möglich, weil der Betrieb im großen Umfang und regelmäßig Pferde nachfragt. In Buchenwäldern wird der Boden nicht bearbeitet. In Kieferforsten mit sehr hohen Rohhumusauflagen ist dies manchmal nötig, aber so schonend wie möglich. Aber nie tief, dass der Mineralboden betroffen wird. Bei der Buchensaat werden Pflanzplätze auch mit der Maschine erzeugt. Energieholznutzung und Selbstwerbung. Es gibt keine Energieholznutzung. Hackschnitzel werden nicht produziert. Für Selbstwerber gibt es grundsätzlich eine Einweisung. Das Brennholzsägen findet konzentriert an Wegen statt, nicht in den Flächen. Zu letzterem fehlt den Selbstwerbern zunehmend auch die Lust. Die Gassen liegen weit auseinander, der Wald ist undurchdringlich. Deshalb wird nur liegendes und ausgezeichnetes Holz in guter Erreichbarkeit von den Wegen aufgearbeitet. Insgesamt werden rund 3.300 Festmeter an ca. 400 Kunden verkauft. Wasserrückhalt in Mooren und Brüchen. Im Wald gibt es sehr viele kleine Waldmoore und viele Seen. In Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Schorin wurden vielfältige großflächige Moorschutzmaßnahmen durchgeführt. Sehr viele Moore und Brüche wurden wieder mit Wasser gefüllt. Erlen- und Birkenmoorwälder dürfen auch mal absterben. Tausende Hektar Wald um Moore und Brüche profitieren von ihnen. Mehl fährt mit mir zu einem der großen Waldmoore. 100 Jahre und länger war es entwässert, um Waldflächen zu gewinnen oder Wiesen, die gemäht wurden. Dann wurde ein Abflussrohr zugemacht und jetzt bleibt das Wasser im Moor. Durchgeführt wurde diese Moorschutzmaßnahme von der Verwaltung des Biosphärenreservats mit Zu- und Mitarbeit der Försterei. Mehl ist überzeugt, je mehr man so etwas hat, desto besser. Denn hier gibt es hunderte, tausende Festmeter Holz, wo sich Sonderstrukturen entwickeln können, immer wieder und kleinteilig. Das ist ein großer Automatismus. Ein Moor im Nachbarrevier ist stolze 80 Hektar groß. Dort gibt es kleine Mini-Inseln, Mineralbodenkuppen mitten im Moor, wo uralte Buchen und Eichen draufstehen. Die Artenvielfalt ist enorm. Der besondere Wert der Tieflandbuchenwälder besteht in der Kombination. Einerseits sehr gute Böden mit sehr leistungsstarken Buchenwäldern drauf, andererseits in unmittelbarer Nähe solche hochwertvollen Moore. Das gibt es woanders nicht. Jagd. Wer modern sein will, spricht heute nicht mehr von Jagd, sondern von Schalenwildmanagement. Das Ziel dieses Managements ist eine Waldverjüngung ohne Zaun. Da es fast nicht möglich ist, in diesen dichten Wäldern mit vielen Versteckmöglichkeiten im Sommer zu jagen, entsteht eine lange Ruhezeit. In Wintern mit Schnee ist es wesentlich leichter als in grauen Novembertagen. 30 Drückjagden finden im Jahr in der Landeswaldoberförsterei statt, mit durchschnittlich 100 Teilnehmern. Zusätzlich wird individuell gejagt. Das Rehwild steht im Vordergrund. Rot- und Dammwild hat man im Griff. Es muss zur Sache gehen. 2500 bis 3000 Stück Schalenwild wird pro Jahr geschossen, davon 1300 Rehe. Mehl wünscht sich Unterstützung für die Jagd durch den Naturschutz. Denn gerade im Klimawandel geht es nicht nur um die Hauptbaumart Buche, sondern auch um andere Baumarten, Eiche, Ahorn, Esche. Alle. In Brandenburg sind sie von 1957 bis 2016 um das 12-fache angestiegen. Verkehrssicherung. Ja, die Verkehrssicherung ist ein Thema in der Oberförsterei. Es gibt zum Beispiel Totalreservate, die reichen bis an die A11 und die ICE-Strecke. Und dann steht da eine 200-jährige Buche direkt an der ICE-Trasse. Und man kommt da gar nicht ran. Und wenn, dann kriegt man die nicht weg. Und man möchte sie wenigstens als Hochstubben stehen lassen, dass die Fledermaushöhle vielleicht erhalten bleibt. Aber ansonsten ist es das normale Geschäft. Es gibt die höchstrichterliche Entscheidung, dass der Waldbesucher von waldtypischen Gefahren ausgehen muss, sofern es sich um Waldwege handelt. Also wird an Waldwegen überhaupt keine Verkehrssicherung gemacht. Emotional ist das nicht ganz durchzuhalten. Da gibt es zum Beispiel diese eine Badestelle mit dem uralten Baum. Da kommen die Leute. Da stehen Kinderwagen drunter. Da fällt es schwer, diesen Baum direkt darüber zu belassen. Rein rechtlich bräuchte der Förster das nicht. Aber sofern man das nur punktuell mal macht, ist das ein überschaubares Problem. Aber wenn es Ansprüche gibt von Joggern oder Spaziergängern, dass die Wege sicher sind, dann muss man über die Verbände auch mal klären, wie sich das finanziell gestaltet. Das kann man nicht alles per se dem Waldbesitzer überlassen. Der bringt sich nur dann in die Pflicht, wenn er die Jogger und Spaziergänger ganz bewusst einlädt. Kommt hierher, nutzt diesen Weg. Aber wenn die Oberförsterei jetzt feststellen würde, hier rennen jeden Tag ein paar Läufer lang, dann würden sie sich nicht in der Pflicht fühlen. Finanzen. Es gibt finanzielle Vorgaben von der Politik. Die erfüllen die Oberförsterei und die Landesforsten auch. Selbstverständlich sagen die Politiker, dass der Landesbetrieb Holz produzieren soll. Und das macht er auch. Aber Mehl hat einen Wunsch. Bei den Vorgaben, die die Politiker machen, mögen sie bitte auch alle Aufträge berücksichtigen, die sie den Landesförstern geben. Wenn die Politiker sagen, und das in den Hochglanzbroschüren auch schreiben, der Auftrag der Landesforsten ist Totholz im Wald und gemischte Wälder und strukturreiche Wälder. Das ist euer Auftrag als Landesforsten. Das wollen wir so. Siehe Hochglanzbroschüren. Dann muss man aber auch die entsprechenden Verfahren akzeptieren, die nötig sind, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das kostet Geld. Und dann kann man nicht gleichzeitig den Gewinn aus den Holzerlösen maximieren. Dann kann der Gewinn nur einer von vielen gleichberechtigten Zielen sein. Denn mehr Totholz zum Beispiel führt nicht zu mehr Gewinn. Für Totholz bezahlt kein Sägewerk. Der monetäre Vorteil totholzreicher Wälder lässt sich nicht gut in Euro ausrechnen. Es wäre deshalb schön, wenn die Politik sagen würde, liebe Landesforsten, wir erwarten von dir einen geringeren Gewinn, als rein von den Zahlen her möglich wäre. Dafür produziert ihr dann mehr Totholz. Das passiert leider noch nicht ausreichend genug. Ich frage nach der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft. Wie die das sieht mit den Finanzen. Mehl erinnert an den Namen. Die ANW heißt ja Waldwirtschaft. Da spielen ökonomische Dinge immer auch eine Rolle. Die ANW ist aus dem Privatwald geboren. Man hat sich gefragt, ob man über natürliche Prozesse nicht auch viel kostengünstiger arbeiten kann. Es ging also immer auch um Geld. Aber es gibt in der ANW neuerdings einen großen Diskussionsprozess zu den ökologischen Aspekten. Vor ein paar Jahren wurden die Grundsätze um ökologische Dinge erweitert. Das wurde konkreter formuliert, als es in der Vergangenheit der Fall war. Nach wie vor ist man in der Diskussion, wie weit geht das mit der Ökologie? Was will man in Kauf nehmen? Wie ist das mit dem Totholz? Mehl macht Werbung für komplexeres Denken, für die Rückkopplung ökologischer auf ökonomische Dinge. Es gibt Projekte in der ANW, die das auch monetär besser erfassen wollen. Kloster Loccum und das Stiftsforstamt in Bayern, da laufen mit Unibetreuung solche Untersuchungen. Das Schlechte fällt zuerst. Das war ja ein berühmter Grundsatz der ANW. Aber heute wird, was gut ist, nicht mehr nur ausschließlich am Holz festgemacht, sondern auch daran, welche Funktion dieser Baum hat. Wenn der beispielsweise einfach nur da ist, um den Schirmschutz zu halten, dann spielt seine Qualität nur eine untergeordnete Rolle. Oder wenn er ein wichtiges Mikrohabitat hat, um Artenvielfalt zu erhalten, dann ist das das Gute an ihm. Hat ein Totholzkäfer einen monetären Wert? Zunächst mal oberflächlich betrachtet nicht. Aber in der komplexen Wirkung, zum Beispiel als möglicher Gegenspieler zu Schadinsekten? Man kann das alles noch gar nicht wissen. Es sind auch ganz viele Vorsorgegründe dabei. Dann vernichten wir mal doch so wenig wie möglich. Wer weiß, wofür das gut ist. Auch um diese Wälder als Wirtschaftswälder stabil und leistungsfähig zu halten. Eines ist klar, zu Brennholz kann man jeden Baum machen. Aber dann ist der Baum weg und wiederherstellen kann man ihn nicht. Und vielleicht war er ja wichtig für den Wirtschaftswald. Personal. Menschen sind wichtig. Ein Beispiel ist der ehemalige Revierleiter, der zu DDR-Zeiten hier tätig war und es bis 2011 auch geblieben ist. Er hat die alten Buchen geschützt und sich darum gekümmert, dass nicht alles in Kieferndickungen umgewandelt wurde. Er hat sein Revier auch gut durch die Staatsjagd gebracht. Man braucht Leute vor Ort, die sich den Waldflächen verbunden fühlen, sich auskennen und qualitativ gut auf der Fläche arbeiten. Manchmal hat Mehl Schwierigkeiten, Unternehmen zu finden, die hier im Wald Handarbeit abliefern wollen und sich dafür bewerben und das in guter Qualität machen. Denn die alten Buchen sind nach wie vor Handarbeit. Da will er keine großen Maschinen drin haben. Er meint, das Geld von Frau Klöckner sollte für gutes Personal eingesetzt werden. Lernen und diskutieren. Die Landeswaldoberförsterei veranstaltet viele Exkursionen und zeigt, was sie macht. Sie bekommt auch viele Einladungen. Sie sucht Partner, keine Feinde. Solche Partner sind zum Beispiel Susanne Winter, Georg Möller oder Jörg Müller. Kritische Fragen sind hilfreich. Sie schützen vor Selbstzufriedenheit und helfen dabei, sich zu hinterfragen und zu klären, wo man steht. Wichtig ist die Arbeit mit Naturschutzverbänden. Mehl möchte verhindern, dass es ein gegenseitiges Misstrauen gibt. Manchmal argwöhnen nämlich Naturschutzverbände, dass der Förster Sachen versteckt. Deshalb macht die Oberförsterei offensiv Exkursionsangebote und zeigt den Leuten, was sie alles so macht. Die Leute sind auch gekommen. Es gibt 10 solcher Exkursionen im Schnitt pro Jahr. Umgang mit Kritik. Mehl erinnert sich gut an einen Fall, wo sich ein Bürger beschwert hat. Da würde ja alles ausgeräumt, lautete ein Vorwurf. Der Kritiker hat sich auch an prominente Stellen gewandt, bei den Grünen bis in die Parteispitze. Der Revierleiter und Mehl haben den Bürger, der das mit einer E-Mail in die Welt geschickt hatte, sofort eingeladen. 2 Tage später waren sie mit der Person im Wald und haben alle Dinge, die negativ beanstandet worden sind, Punkt für Punkt abgearbeitet. Es blieb nichts übrig. Viele Dinge erklären sich ganz anders, wenn man mal gefragt hat. Natürlich liegt dann so ein alter Baum auf dem Holzpolter, wenn es aus Verkehrssicherungsmaßnahmen stattfindet. Und das war dort der Fall. Es wurde gesagt, dass wir aus der Kernzone da Sachen entnommen haben. Das stimmte gar nicht. Es wurde gesagt, dass wir eine Allee zerstört haben. Dabei handelte es sich um einen Waldweg, wo links und rechts die Stämme lagen zum Abtransport. Das waren aber keine gefällten Alleebäume, sondern die waren aus 50 Hektar Wald links und rechts an diesen Weg gebracht worden. Da gab es nie eine Allee. Aber so ist das in die Welt geschickt worden, so oberflächlich recherchiert. Das hat sich dann in Wohlgefallen aufgelöst. Wir sind auf die Person zugegangen, sofort angerufen. Das war sofort klar. Oh ja, ob das jetzt alles so gut war. Die Oberförsterei hatte von der Kritik durch Dritte erfahren. Dabei hätte man einen Revierleiter oder Mehl ja auch direkt ansprechen können. Am Ende hat der Bürger das im selben E-Mail-Verteiler korrigiert. Das hat er nicht ganz richtig gesehen, das hat er erklärt bekommen, so und so hängt das zusammen. Für Mehl ist es wichtig, dass Förster ihre Hausaufgaben verlässlich und gut machen. Die Qualitätsstandards, die sie in Hochglanzbroschüren in die Welt tragen, die müssen dann natürlich auch eingehalten werden, mit allen Konsequenzen. Mehl fährt mit mir kreuz und quer durch den Wald. Das kann sich jeder angucken. Schlussendlich nützt die Heimlichtuerei doch nichts. Man muss offensiv mit den Sachen umgehen. Man muss sich offensiv mit der Kritik auseinandersetzen. Das hat manchmal Berechtigung, manchmal ist es Unwissenheit. Dann muss man versuchen, es zu erklären. Man wird nicht bei allen Dingen auf einen Nenner kommen. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, wenn hier überhaupt kein Förster wäre und das alles stillgelegt wäre, das muss man dann einfach auch zur Kenntnis nehmen. Aber wenn man bestimmte Ziele verfolgt und auch verfolgen soll, dann gibt es auch entsprechende Bilder, zum Beispiel von gefällten Bäumen, die am Weg liegen. Viertes Kapitel: Ergebnisse der naturnahen Waldwirtschaft. In der Landeswald-Oberförsterei Reiersdorf gab es zwei ganz wichtige wissenschaftliche Forschungsprojekte zu Buchenwäldern. Erstens, von Dezember 1999 bis April 2003 gab es das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, in Klammern F+E-Vorhaben, das vom Bundesamt für Naturschutz gefördert wurde, mit dem Titel Biologische Vielfalt und Forstwirtschaft – Naturschutzstandards für die Bewirtschaftung von Buchenwäldern im nordostdeutschen Tiefland. Zweitens, vom Januar 2012 bis Dezember 2014 gab es das F+E-Vorhaben Umsetzung von Zielen der nationalen Biodiversitätsstrategie in Wäldern, Untersuchung des Einflusses von naturschutzorientierter Bewirtschaftung auf Naturnähe und Biodiversität von Tiefland-Buchenwäldern. Beim ersten Forschungsprojekt hatten die Landesforsten in Reiersdorf noch gar nicht gearbeitet. 4 von 20 Untersuchungsgebieten lagen aber auf dem Gebiet der späteren Oberförsterei. Ihre Kürzel, die in den wissenschaftlichen Publikationen immer wieder auftauchen, lauten W7 Untersuchungsgebiet Temmen, W8 Untersuchungsgebiet Suckow, W9 Untersuchungsgebiet Melzow, R3 Untersuchungsgebiet Fauler Ort. W steht für Wirtschaftswald, R für Referenzfläche, die seit mindestens 50 Jahren unbewirtschaftet ist, und das schafft der seit mehr als 100 Jahren unbewirtschaftete faule Ort locker. Zum Zeitpunkt des ersten F+E-Vorhabens war das Gebiet der späteren Landeswald-Oberförsterei Reiersdorf noch Treuhandvermögen. Es ist dann auch nicht privatisiert worden, sondern wurde von 2003 bis 2006 größtenteils an den Landesbetrieb Forst Brandenburg übertragen. Das erste F+E-Vorhaben lieferte quasi eine Nulllinie. Erst danach ist der Landesbetrieb mit dem Wirtschaftskonzept eingestiegen. Aus dem ersten F+E-Vorhaben wurden 14 waldbauliche Forderungen abgeleitet. Viele davon für Mehl Selbstverständlichkeiten, zum Beispiel kein Chemieansatz, Totholzanteile, Zieldurchmesser und so weiter. Beim zweiten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben wurden die Untersuchungsgebiete erneut untersucht und es wurde überprüft, ob sich die naturnahe Bewirtschaftung ausgewirkt hatte. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Es geht jetzt um 6 einzelne Untersuchungsergebnisse: Waldentwicklungsphasen, Bestandsvolumen, Totholzvorrat, Mikrohabitate, Brutvögel und Käfer. Waldentwicklungsphasen. Angestrebt war ein sehr kleinräumiges Nebeneinander aller Waldentwicklungsphasen. Jetzt sieht man hier zwei aktuelle Bilder, und darauf sieht man, hier ist man auf einem guten Weg, auch Zerfallsphasen entstehen mittlerweile. Gegenstück ist das Untersuchungsgebiet Feldberg, in Klammern W2, ein Großschirmschlagbetrieb. Hier wird jetzt ein Bild gezeigt, wo dieses kleinräumige Mosaik eben nicht zu sehen ist. Nächstes Ergebnis: Bestandsvolumen. Die Oberförsterei hat weiterhin sehr hohe Vorräte um 500 Volumenfestmeter. Auch hier wird jetzt ein Bild gezeigt, auf dem die genauen Anzahlen gut zu sehen sind. Drittes Ergebnis: Totholzvorrat. Der Totholzvorrat ist vergleichbar mit Nationalparks. Es gibt eine deutliche Entwicklung im Untersuchungsgebiet Temmen, in Klammern W7, da hat sich der Vorrat in nur 10 Jahren mehr als verdoppelt. Das geht auch ohne künstliche Produktion von Totholz, ein Ringeln von Buchen zum Beispiel ist nicht nötig. Die waldbauliche Empfehlung des ersten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens lautete: mindestens 30 Kubikmeter pro Hektar stehendes und liegendes Totholz als gute fachliche Praxis. 50 Kubikmeter sind anzustreben. Bei den 50 Kubikmetern ist die Oberförsterei inzwischen fast angekommen. Sie ist bei 40. Mikrohabitate. Auch bei den Mikrohabitaten zeigt die naturnahe Waldwirtschaft Wirkung. Siehe Abbildung 23 oben. Auf dieser Abbildung kann man sich dann das näher anschauen. Nähere Auskunft über Art und Anzahl der Mikrohabitate gibt die folgende Folie. Auch auf der folgenden Folie kann man sich das also für das Untersuchungsgebiet Temmen und das Untersuchungsgebiet Sukow genau anschauen. Nicht nur die Zahl, sondern auch die Art der einzelnen Mikrohabitate ist aufgelistet. Brutvögel. Die Big Five der Ornithologen sind in Reiersdorf präsent. Schreiadler, Seeadler, Fischadler, Schwarzstorch und Kranich. Für Mehl aber kommt es eher darauf an, den folgenden Arten Lebensraum zu erhalten oder wiederherzustellen. Das Arteninventar auch in diesem Bereich ist vollständig. Und das nächste Bild zeigt also einzelne dieser Arten, zum Beispiel den Zwergschnäpper und den Mittelspecht und zwei. Welche Arten und wie viele davon man in der Oberförsterei alle gefunden hat, das zeigt eine nächste Tabelle. Die jetzt aber vorzulesen mit den ganzen Zahlen, das wird hier zu weit führen. Kommen wir zum nächsten Untersuchungsergebnis: Käfer. Im Untersuchungsgebiet Melzow, W9, wurden rund 50 Exemplare von 3 Urwaldreliktarten gefunden. Die folgende Abbildung macht dann deutlich, welche das genau sind und wo man sie gefunden hat und wie das mit der roten Liste ist, ob die rote Liste 1, rote Liste 2 sind. Das kann man sich also auf meiner Webseite ganz genau anschauen. Kommen wir nun zum fünften und vorletzten Kapitel, das heißt das Martelloskop Hessenhagen. Was ist ein Martelloskop? Bei vielen Waldschützern sind sie gefürchtet, die Striche, mit denen Förster Bäume zum Fällen markieren. Ich zum Beispiel kann mich noch sehr gut an die Striche von Förster Herber in Bottrop erinnern, mit denen er die alten Buchen im Brinkmannswald markierte. Mitglieder der Bürgerinitiative lieferten sich damals einen Kleinkrieg mit ihm und wischten die Markierungen in einer Nacht- und Nebelaktion wieder weg. So hofften sie, das Fällen zu sabotieren. Genutzt hat es nichts. Einen Tag später waren die Striche alle wieder da. Förster sprechen vom Anzeichnen. Das heißt, sie wählen Bäume aus, die gefällt werden sollen, und markieren diese häufig mit einem schrägen, farbigen Strich. Das Anzeichnen ist eine Kernkompetenz des Försters. Wie sich der Wald zukünftig entwickeln wird, wie groß zum Beispiel sein Holzvorrat sein wird, wie viele Specht- oder Fledermausbäume es geben wird oder wie viele Höhlen die Käfer finden werden, das alles hängt davon ab, vom Anzeichnen. Wenn das jeder könnte, bräuchte man den Förster nicht. Das Anzeichnen muss man also lernen. Aber wie? Und hier kommt das Marteloskop ins Spiel. Zitat: Ein Marteloskop ist eine genau definierte Fläche, in welcher nicht nur jeder Baum nummeriert, sondern auch sein Durchmesser, seine Art, sowie der ökonomische und manchmal auch der ökologische Wert bekannt sind. Zitat Ende. Auf dieser Fläche machen Personen Anzeichnungen. Das heißt, sie wählen Bäume aus, die gefällt werden sollen. Zitat: Anzeichnen heißt, sich bewegen, beobachten, beurteilen, entscheiden. Zitat Ende. Das Marteloskop ist also ein sorgfältig dokumentiertes waldbauliches Trainingsgelände. Das Wort leitet sich ab von le marteau, französisch Hammer, und martelé, anzeichnen, und skopein, griechisch schauen, betrachten. Nach dem Anzeichnen analysiert dann eine Software die individuell gefällten Entscheidungen. Zitat: Der Waldbauer erhält exakte Vergleichswerte zu seiner Anzeichnung und deren ökonomische und ökologische Auswirkungen. Zitat Ende. In Deutschland gibt es mittlerweile 21 Marteloskope. Drei davon liegen in Brandenburg und eines in der Oberförsterei Reiersdorf. Es trägt den Namen Marteloskop Hessenhagen und liegt im Untersuchungsgebiet Suckow. Dieses wiederum liegt im Naturschutzgebiet Melzower Forst und dem gleichnamigen FFH-Gebiet. Geschichte des Suckower Forstes. Der Suckower Forst ist ein ehemaliger Besitz der Familie von Arnim, einem großen Adelsgeschlecht mit umfangreichem Besitz in der Uckermark, zum Beispiel dem Schloss Beutzenburg und viel Wald und Landwirtschaft. Nach der Wende wurde der Forst nicht privatisiert, sondern an das Land übertragen, das seit 2004/2006 Eigentümer ist. Es ist ein sehr üppiger Standort, mit das Beste, was Brandenburg an Bodenqualität zu bieten hat. Das Nährstoffangebot ist also sehr gut und auch die Feuchtigkeit, denn der Boden hat ein gutes Speichervermögen für Wasser. Die Buchenflächen sind vergleichsweise alt, 160 Jahre und älter. Das ist selten in Deutschland, vor allem in dieser Flächigkeit, denn es gibt hier ein paar hundert Hektar dieser Bestände, weshalb sie besonders wertvoll sind. Sie wurden an das Land übertragen und nicht an Naturschutzstiftungen, zum Beispiel die von Greenpeace und anderen. Das hat zur Folge, dass die Landesforsten nun belegen müssen, dass auch Landesförster mit diesen Flächen verantwortungsvoll umgehen können. Die Flächen waren schon fast weg und da hat sich der Landesbetrieb lautstark gemeldet. Das kann doch nicht sein. Das Land Brandenburg muss zeigen können, dass es mit solchen Flächen umgehen kann. Und die Ergebnisse der oben beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zeigen ja auch, dass das Land das kann. Das Marteloskop Hessenhagen. Das Landeskompetenzzentrum in Eberswalde ist verantwortlicher Ansprechpartner. Dort können die Tablets ausgeliehen werden. Adressaten sind Gruppen mit Schulungshintergrund. Dazu gehören nicht nur Förster, sondern auch Naturschützer. Eine Idee, die noch Zukunftsmusik ist, ist ein Anmeldungskalender online, wo man sich eintragen und für ein bestimmtes Datum anmelden kann. Pfähle im Boden markieren die Grenze der 1 Hektar großen Fläche. Alle Bäume sind nummeriert und jede Baumnummer erscheint auf dem Display des Tablets mit einer gewissen Stärke als Ausdruck für die Dimension. Für jeden Baum sind Merkmale hinterlegt und in das Programm eingepflegt. Der erste Teil umfasst die Merkmale Art, Durchmesser, Höhe, Qualität und so weiter. Ein zweiter Teil umfasst die Mikrohabitate, die von Susanne Winter bestimmt worden sind. Dann kann man eine Durchforstung simulieren. Zum Beispiel Baum Nummer 32 und 34 und entnehmen. Der Grund kann auch angegeben werden, zum Beispiel als Bedränger oder Zielstärke erreicht oder. Man kann auch Bäume bewerten, zum Beispiel Baum Nummer 30 ist ein Habitatbaum und hat die und die Funktion. Man kann also auch begründen, warum man einen Baum nicht fällt. Am Ende wird die gewählte Handlungsweise ausgewertet und man kann die Ergebnisse genau sehen. Zum Beispiel, ich habe so und so viel Festmeter Holz herausgenommen, so viele Mikrohabitate entnommen oder ich habe in Richtung Zielstärke oder Durchmesserspreitung gearbeitet. Man kann seine Handschrift hinterfragen und trainieren, ob man Bäume mit Mikrohabitaten erkannt und berücksichtigt hat. Zum Beispiel, Förster A hat so und so viele Mikrohabitate entnommen und damit ist beim ökologischen Wert das und das passiert. Oder er hat es gerade nicht gemacht und damit das bewirkt. Ziel ist es, Förster zu schulen, dass sie das in ihrem Wald hinterher machen können. Martelloskope dienen also Schulungszwecken. Sie sind Teil eines europaweiten Netzes. Förster, die etwas lernen möchten, können diejenigen Martelloskope auswählen, die zu ihrem eigenen Revier passen. Sie können sich das für sie passende Martelloskop anschauen und üben. Und Studenten können auf verschiedenen Trainingsflächen unterschiedliche waldbauliche Aufgaben trainieren. Der Schulungseffekt geht aber auch in Richtung Naturschutz. Denn auch Naturschützer können etwas lernen. Diesen Baum und diesen da würden gute Förster belassen. Die wissen um die Mikrohabitate. Die haben zwar jetzt 30 Festmeter Holz herausgenommen, aber es sind immer noch alle Strukturen da. Es ist nicht ausgeräubert worden. Die haben nicht nach dem schlechtesten Baum geguckt und den per se abgehackt. Diesen Effekt kann man mit einem klugen Schulungsmanagement also auch erreichen. Natürlich gibt es nicht für jedes waldbauliche Problem ein geeignetes Martelloskop. Es geht nicht darum, Musterlösungen von A nach B zu übertragen. Wichtiger ist, erst einmal ein Bewusstsein für solche Fragen zu wecken und auch den Kenntnisstand zu verbessern und einen Lerneffekt anzustoßen. Über die Bedeutung der Mikrohabitate kann man sich dann mit dem Praxishandbuch Naturschutz im Buchenwald weiter informieren. Nicht alles wird gleich an jeder Stelle wunderbar funktionieren, aber auch erste, vielleicht noch unbeholfene Schritte sind wichtig. Dazu gehört, anders und viel komplexer über Durchforstungen nachzudenken und sie mit weiterem Blick zu betrachten. Dazu gehört, darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich und zu welchen Folgen führt das? Wie viele Mikrohabitate braucht der Wald? Ich stelle die Frage, wie viele Mikrohabitate braucht ein Wald? Wie viele Mikrohabitate müssen es pro Hektar sein? Was ist das Vorbild? Das heißt, die Referenz. Ein Förster hat mir einmal gesagt, wenn ich als Referenz die Urwälder nehme, dann darf ich gar keinen Baum mehr fällen. Mehl wehrt sich dagegen, das mit einer Zahl festzumachen. Man wird nicht umhin kommen, ein gewisses Gefühl zu entwickeln. Eine hohe Akzeptanz für die naturnahe Waldwirtschaft wird er nur erreichen können, wenn er belegen kann, dass er nachhaltig diese Mikrohabitate zur Verfügung stellt, obwohl er mal einen Baum mit diesem Mikrohabitat oder jenem auch entnimmt. Er will die Flächen ja nicht stilllegen, sondern sie sanft nutzen. Er will ja auch Verjüngung initiieren und fördern und aus ein mehrschichtige Wälder machen. Eine Prämisse ist, wenn die Revierleiter wissen, dass es dieses Mikrohabitat im Minimum gibt, dass das zum Beispiel der einzige Kronenbruch oder die einzige Mulmhöhle da und da ist, dann ist das für Sie tabu. Das würde sonst ein Ausräumen bedeuten. Aber wenn Sie wissen, da gibt es viele solcher Blitzrinnen oder Schürfstellen, die sind nicht Minimum, dann können Sie dort zwei Bäume von wegnehmen. Dann ist trotzdem genug davon da. Und Sie wissen, dass aus anderen Bäumen diese Dinge auch zukünftig wieder wachsen. Die Ausstattung ist so gut, dass es nicht schlimm ist, wenn ein Baum mal weggenommen wird. Dieses Vorgehen führt auch zu einer Versachlichung der Diskussion. Ich frage nach, was ist denn, wenn einer kommt und sagt, ihr braucht nicht nur ein oder zwei von diesem Mikrohabitat, ihr braucht 10? Mehl weist auf die genauen Zahlen für Totholz hin, die die Revierleiter auch anpeilen. Aber bei anderen Dingen gibt es solche Zahlen nicht. Es steht nirgendwo geschrieben, es müssen 3 Schürfstellen sein, es müssen 5 Mulmhöhlen sein. Der viel wichtigere Punkt ist, dass die Revierleiter überhaupt im Bewusstsein haben, dass das wichtige Mikrohabitate sind und dass sie dafür sorgen, dass das immer wieder neu entstehen kann. Dass wir immer auch Mikrohabitate belassen, ohne anfangen zu zählen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Zahlen zu Schematismus führen. Da brauchen wir 10 von, das wäre der 11., den brauchen wir also nicht. Und vielleicht ist der trotzdem wichtig an der Stelle. Oder hier sind ja bloß 8 tote Bäume, da müssen wir einringeln. Da kommen absurde Sachen bei raus. Ein paar grundsätzliche Dinge müssen funktionieren und auch nachweisbar sein. Dafür war das zweite Forschungs- und Entwicklungsvorhaben wichtig. Die Ergebnisse zeigen, es sind alle Arten da. Die Habitatvielfalt hat zugenommen, die Sonderstrukturen sind mehr geworden. In der Summe läuft das also in die richtige Richtung, ohne dass man immer zählt und misst. Die einzige Referenz sind die Arten. Letztes Kapitel, Schluss. 2016 erhielt Dietrich Mehl die Waldmedaille des NABU. Sie wird seit 2015 verliehen an Vorbilder im Waldnaturschutz. In der Begründung für die Preisverleihung heißt es: Dietrich Mehl ist ein Vorbild für Förster, die Naturschutz und Wirtschaft im Wald umsetzen wollen. Er zeigt anschaulich in der Praxis, wie Naturschutzmaßnahmen in den Wirtschaftswald integriert werden können. Der NABU empfiehlt allen, die ähnliche Wege in der Bewirtschaftung gehen wollen, einen Besuch in seiner Landeswaldoberförsterei. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich hätte Mehl besucht, um, Zitat, ähnliche Wege in der Bewirtschaftung zu gehen. Dazu fehlt mir der Wald. Einen Besuch bei ihm empfehle ich Ihnen trotzdem, auch wenn Sie keinen Wald bewirtschaften.